Gott ist immer bei uns. Er sieht dich. Haben wir mitbekommen in dieser Lobpreiszeit und vorher als Eindruck. Lassen uns das mitnehmen an dieser Predigt. Statistiken und Umfragen sagen Folgendes. Fast 2/3 der Amerikaner haben in ihrem Leben mindestens eine grosse Krise erlebt. Sei das durch einen Verlust von einem Geliebten, durch eine schwere Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit. Die Engländer, fast jeder 5. Engländer hat im letzten Jahr eine Lebenskrise durchgemacht, die auf seine Psyche Auswirkungen hat. Die WHO sagt uns, dass pro Jahr etwa 1 Million Menschen Suizid begönnt. Und zwar meistens wegen einer Lebenskrise. Depressionen, Trauer, Beziehungsprobleme. Im Jahr 2020 haben die Deutschen rund zwei Drittel von ihnen wegen der Pandemie eine Krise erlebt. Sei das Angst vor Finanzengpässen, Einsamkeit oder sonstige Ängste. Krisen, wir sehen das hier, sind etwas, was uns betrifft. Die Zahlen habe ich nicht nachgeprüft, schwierig. Aber wenn es nur annähernd wahr ist, ist Krise etwas, wo ganz viele Menschen auf dieser Welt durchmachen. Und wir hier vor Ort sind auch keine Ausnahme. Auch bei uns gibt es Menschen, die in einer Krise stehen. In der vergangenen Woche habe ich in den Medien immer wieder gelesen von dem sogenannten Quarter-Life-Crisis. Midlife-Crisis kennen wir, das Wort, aber das Wort Quarter-Life-Crisis, das betrifft die Menschen, die eben ungefähr im Viertel von ihrem Leben stehen, sprich um die 25. Also Krise nicht etwas erst ab dem Alter, sondern auch etwas, das junge Menschen treffen kann. Die Artikel schreiben dann davon, dass die fertig haben mit Studieren, so ein spannendes Leben gehabt, plötzlich in der Realität vom Leben ankommen. Plötzlich 100% müssen arbeiten. Oder sie vergleichen sich. Dass Leute in ihrem Umfeld, die bereits geworden sind und Kind haben, andere sind am Reisen und chillen das Leben und sie sind am Arbeiten, führt zu dieser Quarter-Life-Crisis. Und natürlich, die sozialen Medien machen da auch ihren Beitrag. Mit anderen Worten, Krisen sind etwas, das alle betreffen können. Egal, in welchem Alter du bist. Und gerade ihr Jungen, wenn ihr in so einer Krise steckt, dann meint nicht, das ist ganz etwas Unnormales. Das kommt man erst im Alter rüber. Nein, es gibt es leider auch schon früher. Ja, wir sind in der heutigen Predigtserie Gottes Antworten auf schwierige Fragen angekommen. Heute zum Thema, wie bleibe ich in der Krise zuversichtlich? Nächsten Sonntag schließen wir die Predigtserie ab. 7. Thema, der Uli wird zu uns reden zum Thema, wie kann ich ein Leben über dem Durchschnitt führen? Und dann probieren wir etwas Neues aus. Ihr seht hier die 7 Themen, die wir hatten, oder eins kommt ja noch. Und wir werden nächsten Sonntag versuchen, Fragen, die ihr habt, noch einzubauen. Das heisst, wir werden also die Möglichkeit geben, die 7 Themen noch mal zu reflektieren, innerlich noch mal deren anzugehen. Und vielleicht tauchen die Fragen auf, noch, die dich beschäftigen im Zusammenhang mit einer von diesen Themen. Dann schreib uns doch ein Mail an info@fimi-thun.ch oder rufe uns an bis am Donnerstag am Abend. Dann versuchen wir das aufzunehmen nächsten Sonntag, um so die Serie nochmal zusammenzufassen und einzeln nochmal aufzugreifen. Aber jetzt steigen wir ein in das Thema vom heutigen Morgen, wo es um Krisen geht. Der Paulus war unterwegs als Gefangener auf Rom, und zwar über den Seeweg. Wir lesen von dem in der Apostelgeschichte 27. Ich möchte mit euch in die Geschichte einsteigen. Apostelgeschichte 27, ab Vers 1. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, übergab man Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius aus einem syrischen Regiment, das den Ehrennamen Kaiserliches Regiment trug. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Andromyton, das die Häfen an der Küste der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Der Mazedonier Aristarch aus Thessalonich begleitete uns. Am nächsten Tag erreichten wir Sidon. Julius war Paulus gegenüber sehr entgegenkommend und erlaubte ihm, seine Glaubensgenossen dort zu besuchen und sich bei ihnen zu erholen. Als wir von dort weiterfuhren, hatten wir Gegenwind. Darum segelten wir auf der Ostseite um Zypern herum. Also der Einstieg und bereits fangen das Problem an. Gegenwind beim Segeln etwas Dümmstes, was passieren kann. Der Wind kommt vom Ziel her. Alle, die segeln, können das nachvollziehen. Das ist der einzige Weg, den du nicht fahren kannst. Du kannst nicht direkt ans Ziel fahren, wenn dort der Wind herkommt. Und hier, zu dieser Zeit, war die Technik noch nicht so gut ausgereift, dass es noch schlechter gegangen ist. Und darum mussten sie den Umweg fahren, im Osten von Zypern vorbei und nicht wie geplant im Süden. Dann lesen wir mal weiter. Kilikien und Pamphybien ließen wir rechts liegen und erreichten schließlich Myrna in Lykien. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien fuhr und brachte uns an Bord. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos. Dann zwang uns der Wind, den Kurs zu ändern. Wir hielten auf die Insel Kreta zu, umsegelten Salmon und erreichten mit knapper Not einen Ort, der Kaloi Limenes heißt, nicht weit von der Stadt Lasea. Wir hatten inzwischen viel Zeit verloren. Das Herbstfasten war vorbei und die Schifffahrt wurde gefährlich. Ich habe euch Karten mitgenommen, wo wir sehen, wo die Schifffahrt durchgegangen ist. Die rote Strecke, der erste Teil dieser Fahrt, hier auf eben im Osten von Zypern vorbei, hier auf das Myra, dann der Umstieg auf das andere Schiff. Und nachher, weil der Wind umgekommen ist, haben sie Richtung Süden fahren, nach Kreta. Und jetzt heisst es hier in dieser Geschichte, dass das Herbstfasten bereits vorbei war. Das Herbstfasten bei den Juden ist der Tag der Versöhnung, Yom Kippur. Das ist in der Regel immer Ende September, Anfang Oktober. Dort fällt der Yom Kippur-Tag. Und in dieser Zeit hat man gewusst, dass ab Mitte September Segeln oder die Schifffahrt auf dem Meer gefährlich ist. Man macht das dann nicht mehr. Und ab dem 11. November bis zum 10. März hat man sich sogar ganz eingestellt. Mit anderen Worten, ist klar gewesen, wenn man von hier weiter segelt, wird es gefährlich. Die Erfahrung sagt das eigentlich. Und darum ist die Warnung, die jetzt kommt von Paulus, eigentlich sogar auch logisch und nicht nur prophetisch. Es heisst dann auch da, deshalb warnte Paulus seine Bewacher. Ich sehe voraus, sagte er, dass eine Weiterfahrt zu grossen Schwierigkeiten führen wird. Sie bringt nicht nur Ladung und Schiff in Gefahr, sondern auch das Leben der Menschen an Bord. Jetzt ist der Paulus ja als Gefangener auf dem Schiff. Und kommt dazu, dem Hauptmann und der Besatzung Rat zu geben. Das ist eigentlich erstaunlich. Der Gefangene hat in der Regel nicht so viel zu melden, oder? Der hat mehr ruhig zu sitzen und einfach mitzufahren. Aber er wird hier anscheinend zu Rate gezogen. Es könnte gut sein, dass der Julius von den Erfahrungen von Paulus gekannt hat. Und da war ihm ja wohl gewesen, wie wir vorher gelesen haben. Wahrscheinlich ist er darum zu Rate gezogen worden. Der Paulus nimmt zu dieser Zeit, das können wir lesen im 2. Korintherbrief, bereits den ein oder anderen Schiffbruch hinter sich. Er redet also einerseits aus Erfahrung, aber andererseits auch prophetisch. Er sagt, ich sehe voraus, es wird zu Schwierigkeiten kommen. Leider haben sie aber nicht auf den Paulus gelost. Es heisst weiter, aber der Hauptmann hörte mehr auf den Steuermann und den Kapitän als auf das, was Paulus sagte. Außerdem war der Hafen zu überwintern nicht sehr geeignet. So waren die meisten dafür, wieder in See zu stechen und zu versuchen, noch bis nach Phönix zu kommen. Dieser ebenfalls auf Kreta gelegene Hafen ist nach Westen hin offen und man konnte dort den Winter zubringen. Ja, lasst uns etwas lernen aus dieser Geschichte. Mal bis dahin. Übrigens, Klammerbemerkung, das ist sehr detailliert hier geschrieben, was sie erlebt haben zusammen auf dieser Seefahrt. Einzigartig in der Geschichte der Antike. Wir finden es in der Literatur nirgends so eine genaue Beschreibung, wie sich hier der Lukas macht. Das ist der Verfasser der Apostelgeschichte. Und ich habe nur so detailliert geschrieben, weil er selber dabei war. Er schreibt nämlich hier in der Wir-Form. Nicht die ganze Postgeschichte ist so geschrieben übrigens, aber hier schon wieder. Er ist mit anderen Worten, Lukas ist mit dabei gewesen auf dieser Fahrt. Die erste Frage, die sich uns hier stellt, ist, wer ist dein Ratgeber? Oder wer ist mein Ratgeber? Wer suchen wir als Ratgeber? Und leider stelle ich immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die so lange Ratgeber suchen, bis sie einen finden, der ihre Meinung vertritt. Ja, wir lachen jetzt, aber sind wir nicht auch ein bisschen in dieser Gefahr, oder? Wer von uns wird nicht schon gerne in dem, was er selber denkt, unterstützt? Und so gibt es Menschen, die immer wieder den Ratgeber wechseln. Bei uns hat einmal eine Person gewohnt, vor langen Jahren schon, und die war genau so eine. Die war beim Therapeut und sobald der gesagt hat, was sie jetzt ändern sollte, hat sie gewechselt. Und sie ist auch noch so lange bei uns gewohnt, bis wir ihnen gesagt haben, du, da wäre etwas zum Anpacken. Die ist sie gegangen. Ratgeber, wer ist das in deinem Leben? Wer suchst du? Wer darf in dein Leben hineinreden? Suchst du einfach eine Bestätigung von deiner Meinung? Oder dürfen die Menschen auch etwas anderes sagen, als das, was dir vielleicht gefällt? Ich glaube, gerade in Momenten von unserem Leben, wo es Entscheidungen zu fällen gibt, sind Ratgeber sehr, sehr wichtig. Sie helfen uns, Krisen zu vermeiden. Die Krise wäre vermieden worden, wenn sie auf den Paulus gelöst hätten. Väter und Mütter im Glauben sind so entscheidend wichtig. Ziehen sie bei, wenn es um Entscheidungen geht. Es hilft uns. Wenn du über beide Ohren verliebt bist, dann ist es schwierig, noch klar zu denken. Dann ist es gut, wenn du Väter und Mütter, Freunde zu Rate ziehst und fragst, was denkt ihr über den Partner? Mach das. Und klar, Jesus, wenn du Jesus kennst, ist er der perfekte Ratgeber. Logisch. Er liegt immer 100% richtig. Aber es ist gut, wenn wir uns auch andere Hilfe zur Rate ziehen. Und da in unserer Geschichte ist es leider so, dass der Hauptmann aufgrund von einem falschen Rat eine falsche Entscheidung trifft und doch weiterfährt. Wir können etwas weiteres auf dem Abschnitt rausnehmen. Es heisst hier, der Lukas schreibt, die meisten sind dafür gewesen, dass man weiterfährt. Die Mehrheit muss doch recht haben, oder? Leider nicht. Auch die Mehrheit kann sich irren. Es ist einfach so. Selten sogar ist das, was jetzt extrem populär ist, wirklich das Richtige. Wie sieht es bei uns aus? Gehen wir mit der Mehrheit? Entscheiden wir uns nach dem, was die Mehrheit dafür ist? Oder haben wir uns auch dafür, mal etwas anderes zu entscheiden? Ich glaube, gerade in der Zeit, in der wir jetzt stehen, wo die christlichen Werte immer mehr und mehr von denen der Gesellschaft weggehen, wird es je länger mehr vorkommen, dass uns die Bibel oder Väter und Mütter im Glauben Sachen vorschlägt oder ratet, die nicht mehrheitsfähig wird sein. Was machst du denn? Bist du bereit, Gegenwind auf dich zu nehmen? Oder gehst du einfach mit dem Strom? Und dann heisst es weiter, als ein leichter Südwind einsetzte, nahmen die Seeleute es für ein günstiges Zeichen. Der Anker wurde gelichtet und das Schiff segelte so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Die äußeren Umstände waren gut, also komm, lasst uns weiter segeln. Ich weiss nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Ich schon. Ich habe in meinem Leben schon oft eine Entscheidung getroffen mit Ratgebern oder im Gebet. Und kaum hast du die Entscheidung getroffen, ändern sich die äußeren Umstände, du kommst ein super Angebot über, vielleicht für einen Job. Du denkst, oh, ist das das? Obwohl du dich vorher entschieden hast. Könnte die äußeren Umstände könnte ich versuchen oder verführen, etwas zu machen, was eigentlich gar nicht unbedingt gut ist. Lasst uns dann trotzdem an diesen guten Ratgeber festhalten. Oder an dem, was wir mit unserem Glauben mit Jesus zusammen abgemacht haben. Und nicht einfach von den äußeren Umständen, weil die ändern, unsere Entscheidungen über den Haufen werfen. Das kann uns helfen, Krisen abzuwenden. Der Paulus hat das gemacht. Er hat sich nicht einfach von dem schönen Windli, der jetzt gekommen ist,
umstimmen lassen. Er hat gewusst, jetzt kommt es nicht gut. Lasst euch nicht gehen, auch wenn die Umstände entsprechend gut wären. Lasst das auf Gott hören. Er redet zu uns. Und nicht einfach den Umständen noch ein bisschen weitergehen und so vorauslaufen. Jetzt haben wir drei Punkte angeschaut, wie wir können Krisen vorbeugen. Einerseits such dir gute Ratgeber in deinem Leben. Lass dich in dein Leben hineinschwätzen von Menschen, die dich kennen. Von Menschen, die Jesus kennen. Schwimm nicht einfach mit der Mehrheit mit, sondern nach dem Motto, die Mehrheit hat sowieso recht. Und lass dich von den äußeren Umständen nicht einfach täuschen. Und jetzt müssen wir anschauen, wie sich denn die Crew, die Mannschaft, verhalten hat in der Krise. Wir lesen weiter, dort heisst es dann, aber bald brach aus der Richtung der Insel ein Sturm los, der gefürchtete Nordost, und riss das Schiff mit. Da es unmöglich war, Kurs zu halten, ließen die uns einfach treiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu, deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf warfen die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren sie am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Jetzt sind sie definitiv in der Krise. Die Männer haben das Schiff nicht mehr können steuern, wie sie gedacht haben, und haben es einfach treiben lassen. Bumm! Leider kenne ich die Reaktion aus meinem Leben auch. Dann, wenn es dir zu viel wird, dann, wenn du in einer Herausforderung stehst und nicht weißt, wie weiter, kommen plötzlich so Fragen auf, die sagen, macht es überhaupt noch einen Sinn? Was soll das Ganze überhaupt? Soll ich nicht einfach alles gehen lassen, mich treiben, alles aufgeben? Ich glaube, die Gefahr besteht, wenn wir in einer Krise sind. Einfach sagen, ach komm, lass mich doch in Ruhe. Und dann lassen wir uns treiben. Aber das ist nicht ein guter Weg. Und dann hat die Mannschaft angefangen, die Ladung über Bord zu werfen. Okay, das kannst du noch verstehen, das ist nur Zeug, das sie mittransportieren müssen. Und dort verkaufen, jetzt halt Pech, ist ein bisschen finanzieller Schaden. Aber nachher heisst es, sie haben die Schiffsausrüstung über Bord geschossen. Und wenn du die nicht mehr hast, kommst du ganz sicher nicht mehr ans Ziel. Also die Sicherheit, die sie braucht, ihre Instrumente, die sie brauchen, um ans Ziel zu kommen, sie über Bord geworfen. Werte, die sie hatten in ihrem Leben, über Bord geworfen. Und schlussendlich sogar noch das Getreide, also ihre Nahrung. Wie ist das bei uns in unserem Leben? Wenn wir in einer Krise sind, wenn wir in einer grossen Herausforderung sind, kennst du dich vor, den Sachen über Bord zu werfen? Werte, die du schon immer gehabt hast, plötzlich sind sie nicht mehr so wichtig. Vernachlässigst Freundschaften. Trennst dich von Sachen, wo du sie klein auf weißt, das wäre eigentlich richtig. Du bist in einer Krise, lässt dich treiben, wirfst über Bord. Gibst deine Träume auf. Handelst impulsiv. Mach das nicht. Wir kommen nachher dazu, was hilft dagegen. Und dann am Schluss verlieren die Männer jegliche Hoffnung. Die Hoffnung ist vorbei. Und die Extremsituationen kommt irgendwann der Punkt der Verzweiflung. Du bist total verzweifelt. Und dann verlierst du Hoffnung. Und gehst auf. Aber so weit soll es nicht kommen. So weit soll es nicht kommen. Da ist ein Paulus, der es anders gemacht hat. Lasst uns von ihm lernen. Und wir kennen einen Gott, der dann, wenn es hoffnungslos scheint und aussieht, noch Hoffnung kann geben. Wir lesen weiter. Das heisst, Sie fürchteten, auf einen Küstenriff aufzulaufen. Darum warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. Ich glaube, das ist etwas vom Geschicktesten, was du machen kannst, wenn du in einer Krise bist. Den Anker werfen. Mal anhalten, mal innehaben, mal stehen bleiben, mal abwarten. Und oft sind wir in Gefahr, gerade dann, wenn uns Sorgen erdrücken, alles will jetzt verändern auf einen Schlag. Kennen die Reaktion? Ich kündige meinen Arbeitsplatz, ich verkaufe alles, ich ziehe weiter weg und fange neu an. Aber genau das hilft in der Krise nicht. Dann ist es viel wichtiger, dass du den Anker auswirfst, mal stillstehst, mal innehaltest. Und der Paulus hat so einen Anker gehabt, seine Beziehung mit Jesus. Das war sein Anker. Er war ja nicht irgendwie ein Übermensch, der einfach nie Angst hatte in seinem Leben. Nein, er hat eine Engelserscheinung gebraucht. Und der Engel hat ihm gesagt, hab keine Angst. Er ist in dieser Krisensituation, hat seinen Anker geworfen und ist im Gebet verblieben. Er hat die Beziehung zu Jesus gesucht, Gegenwart gesucht vom lebendigen Gott. Das hat ihm geholfen. Das war das, wo er Halt bekommen hat, wo er Ermutigung bekommen hat, Zuversicht bekommen hat, trotz dem Sturm. Der Sturm war auch bei Paulus. Ich glaube, in Krise ist das Wichtigste, die Gegenwart von Gott zu suchen. Bei ihm zu bleiben. Aber es ist ja das, was am stärksten umkämpft ist. Weil genau dann nämlich verstehst du Gott ja nicht richtig. Warum war das jetzt? Was soll jetzt das? Und dann in die Gegenwart kommen, ist gar nicht immer so einfach. Aber ich glaube, dann, wenn euch das gelingt, dann dürfen wir neue Hoffnung schöpfen. Und weißt du, du darfst dem Vater im Himmel alles sagen. Du darfst auch mal klagen. Psalmen sind uns da ein gutes Beispiel. Ich habe letztens ein Interview gehört, da hat die Frau gesagt, Jesus, ich weiß im Fall nicht, ob ich bei dir bleibe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Jetzt muss ich die Beziehung zuerst mal beweisen. An diesem Punkt dürfen wir kommen. Wir dürfen ehrlich vor Gott sein und sagen, wie es uns in der Tat geht. Aber lasst uns die Gegenwart von Gott immer wieder suchen, auch dann, wenn es schwierig ist. Und die Bibel macht uns ja so viele Zusagen, so viele gute Zusagen bezüglich Hilfe. Eine ist Hebräer 13,5. Gott hat doch gesagt, niemals, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Und so hat der Paulus dieser Beziehung mit Jesus, in der Gegenwart von ihm, zusammen mit dem Heiligen Geist, neu Mut gefasst und er konnte die Besatzung ermutigen. Es heisst nämlich weiter, also seid mutig, Männer, ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er es zu mir gesagt hat. Wir werden an einer Insel stranden, denn ein paar Verse weiter hinten, ihr wart nun schon 14 Tage auf Rettung, das ist der lange, sagte er, und habt die ganze Zeit über nichts gegessen. Ich bitte euch deshalb, esst etwas, das habt ihr nötig, wenn ihr überleben wollt. Niemand von euch wird auch nur ein Haar vom Kopf verlieren. Dann nahm Paulus ein Brot, sprach darüber von allen ein Dankgebet, brach das Brot in Stücke und fing an zu essen. Der Paulus, wie schon erwähnt, hat nicht das aus seiner eigenen Erfahrung aus oder hat einen wahnsinnig starken Charakter gehabt. Nein, was ihm geholfen hat, ist die Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Er war mit dieser Situation auch überfordert gewesen, an und für sich als Mensch. Aber er hat Jesus kennt, hat die Ermutigung bekommen. Und der Paulus ist jetzt auch nicht hergestanden als Animator von dieser Crew hier und sagt, Giel, komm jetzt, machen wir ein bisschen. Nein, er hat selber Ermutigung erlebt. Und er hat gewusst, das Einzige, was helfen, ist die Kraft Gottes, die Zuversicht, die nur von ihm kommen kann. Das motiviert die Leute, das ermutigt die Leute, dran zu bleiben und nicht ihre Hoffnung aufzugeben. Nicht die Worte, die irgendwie cool tönen. Vielleicht brauchst du einen Paulus in deinem Leben. Wenn du selber merkst, oh, meine Hoffnung, irgendwo sehe ich gar nicht weiter. Dann sucht er einen Paulus. Sucht er jemanden, der ermutigend ist, der stark in der Beziehung und dir vielleicht helfen kann, aus dem raus, wo du drin bist. Und wenn du selber ermutigend bist, dann gib es weiter. Nehmen wir uns Väter und Mütter zu Hilfe. Lassen wir uns die Ratschläge von denen wahrnehmen, ernst nehmen und mit ihnen unterwegs sein. Und lassen wir uns auf die Bibel schauen und immer wieder in der Bibel lesen, was sie uns sagt, wie wir umgehen können. Zum Beispiel Vertrauen auf Gott setzen. Geduld haben, ausharren, standhaft bleiben. Oder auch dankbar sein. Ich meine nicht dankbar für das, was du gerade drin bist, aber für Sachen nebenan. Im vergangenen Jahr haben wir die Aspekte von Vertrauen und Geduld persönlich viel geholfen. Heute Mal bin ich in meiner stillen Zeit einfach vor Gott gekommen, vor Jesus und habe gesagt, Jesus, ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Aber wenn ich nicht weiss, wenn ich jetzt mit dieser Situation Schlag komme. Und immer dann, wenn es mir gelungen ist, leider nicht immer, aber dann, wenn es mir gelungen ist, habe ich neue Mut dürfen fassen, neues Vertrauen dürfen fassen, dass er sorgt, dass er es gut macht. Die Gegenwart von Gott suchen in dieser Seite ist etwas sehr, sehr entscheidend und Wichtiges. Und wenn wir dann fertig lesen in dem Kapitel 27, dann sehen wir auch, dass die Mannschaft tatsächlich gerettet worden ist. Der Paulus hat recht gehabt mit seiner Prophetie. Sie sind verschont geblieben. Sie haben ein Land schon ein paar Meter, aber sie haben es überlebt. Jetzt kommen wir von dieser Geschichte weg. In der Vorbereitung ist mir ein Aspekt ganz, ganz wichtig geworden. Und ich glaube, dass er uns in schwierigen Situationen, aber auch im normalen Leben einfach helfen kann. Sprüche 3, Vers 5 und 6 heißt: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Bei den Griechen ist das Wort erkennen eigentlich eine Art vom geistlichen Verstehen. Mit dem Kopf einordnen, das Verstehen, das Erkennen. Aber der Hebräer oder der Jude, wie er hier geredet ist, da ist Erkennen Beziehung. Das heisst nicht, du musst den Verstand und deine Wahrnehmung über Bord werfen und ganz vergessen, aber am richtigen Ort einordnen. Und ich glaube, der Satz, den wir hier lesen können, man kann Gott nicht immer verstehen, aber immer kann man ihn erkennen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel, der uns hilft, gerade dann, wenn es uns schlecht geht, gerade dann, wenn wir in einer Krise stecken, in einer Herausforderung sind. Wir können Gott nicht immer verstehen, aber wir können ihn immer erkennen. Im 1. Mose 4,1 heißt es: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain. Erkennen meint hier ganz einfach, der Adam hat Sex mit Eva. Eigentlich Beziehung, Intimität. Erkennen meint, jemandem ganz nahe sein, sich hingeben, Intimität pflegen, sich verschenken, den anderen ehren, den anderen zu lieben, sich auf ihn einzulassen. Im Alten Testament wird der Begriff erkennen, aber nicht nur für die emotionale Verbundenheit von Mann und Frau gebraucht, sondern es beschreibt auch die ideale, optimale Beziehung zwischen dem Mensch und Gott. Dort wird das Wort auch gebraucht. Wir lesen das zum Beispiel im Hosea. Dort sagt Gott zu dem Prophet, zu seinem Volk: Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk an dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich, der Herr. Die Aussage da in Sprüche 3 und im Hosea und an ganz vielen anderen Orten macht eins deutlich. Wir werden mit unserem Verstehen von Gott an Grenzen kommen. Aber trotzdem dürfen wir ihn erkennen. Trotzdem dürfen wir ihn erkennen. Sogar im Unverständlichen innen. Nicht durchschauen. Erkennen. Nicht immer können wir Gott verstehen. Aber wir dürfen ihn erkennen. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir in Krise stecken, ist es so wertvoll, dass man sich an den Gott hingeben kann, ihn verehren, ihm sich anvertrauen. Und gell, das ist ein Weg. Du kannst nicht auf Tack und dann ist es da. Erkennen ist ein Weg. Und gehen dann, wenn es dir gut geht. Es ist einfacher. Ich bin so fest überzeugt, dass je tiefer deine Erkenntnis von Gott ist, je fester ist dein Fundament. Und das Erkennen, die Beziehung kann man erleben, eben dann, wenn man alles versteht. Das ist Partnerschaft ein wunderbares Beispiel. Welche von euch Frauen könnte behaupten, dass er den Mann einfach durch und durch versteht? Wahrscheinlich keine. Und noch viel schwieriger umgekehrt. Welcher von euch Männern könnte behaupten, dass er die Frau ganz versteht? Niemand. Aber was machen wir? Was machen wir? Wir lieben unseren Ehepartner trotzdem, dass wir ihn nicht verstehen können. Oder vielleicht auch gerade darum. Gott und du, Jesus und du, ist nicht primär eine Verstehensgeschichte, sondern es ist eine Beziehung. Das Verstehen bleibt eingeschränkt. Dort, wo du Gott nicht mehr kannst verstehen, kannst du ihn dennoch erkennen. Kannst du ihm dennoch nachkommen. Kannst du ihn dennoch lieben. Kannst du dich dennoch hingeben. Lass uns das lernen. Das höchste Gebot heisst ja auch nicht, versteh deinen Gott. Sondern es heisst, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Also den Verstand nicht über Bord werfen, aber in dieser Liebe einordnen. Ich glaube, das ist der Weg. Ja, wer wäre denn Gott, wenn wir ihn könnten mit unserem kleinen Hirn verstehen? Er wäre nicht mehr wirklich Gott, oder? Und darum kann ich dir sagen, wenn es nicht schon passiert ist, du bist irgendwann in deinem Leben an den Punkt gekommen, wo du Gott nicht verstehst. Weil er deinen Verstand übersteigt. Aber dann bleib am Erkennen dran. Weil das kannst du auch dann, wenn du herausgefordert bist. Denn wenn dein Verstand übersteigt ist, kannst du Gott erkennen. Zu dem Schluss ist übrigens der Paulus auch gekommen. Im Römer 11 schreibt er davon, wie unergründlich die Entscheidungen von Gott sind. Wie unerforschlich seine Wege sind. Und wie die Gedanken vom Herrn so hoch sind. Das ist Tatsache. Und wenn wir an den Punkt kommen, wo wir Gott nicht mehr verstehen, so wie der Paulus auch erlebt hat, dann ist das nicht das Ende von unserem Glauben. Dann ist es vielleicht sogar ein Punkt, wo du tiefer kannst reinkommen in die Beziehung mit ihm. Wo du kannst etwas lernen, wo du ihm näher kannst kommen, wo du etwas kannst entdecken. Und ich glaube, dort, wo die Erkenntnis von Gott der Mittelpunkt von unserem Glauben ist, dort sind die Umstände nicht mehr so relevant. Oder kommen in ein richtiges Verhältnis. Dann geht es nicht mehr so fest um mich. Und wie kann ich beurteilen? Was meine ich dazu? Und gerne, da sind wir halt auch ein bisschen geprägt von den Griechen. Oder von der heutigen Gesellschaft. Auch wir Christen kennen das. Es passiert etwas. Und du sagst, wer ist schuld? Ist es der? Bin ich? Ist es Gott? Ist es der Teufel? Aber oft werden wir müssen merken, die Frage bleibt unbeantwortet. Wie wichtig ist es denn, sagen, Jesus, ich muss dich nicht verstehen, aber ich will bei dir bleiben. Ich will mich in dich investieren, will mit dir Zeit verbringen. An dem, wenn die Lebensumstände nicht optimal sind. Mir ist bewusst, dass das ein schwieriger Weg ist. Das ist nicht einfach so gemacht, das Erkennen. Gerade dann, wenn es wirklich herausfordernd ist. Aber ich bitte dich, bleib dran oder nimm Leute zur Hilfe. Ich kann mich erinnern, im vergangenen Jahr bin ich an dem Punkt, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie weiter. Selber nicht mehr können, in die Gegenwart von Gott einfach so reinkommen. Dann ist es so gut, dass ich einen Freund anrufen konnte. Der hat sich Zeit genommen für mich. Wir beten. Und das hat Hoffnung gegeben. Mach das, wenn du es selber nicht schaffst. Nimm jemand zur Hilfe, von die Hälfte in die Gegenwart von Gott kommt. Das gibt Mut, das gibt Hoffnung, das stärkt Vertrauen. Ich persönlich habe mich neu entschieden, in der Vorbereitung für die Predigt, Gott will mehr und mehr zu erkennen und nicht mehr unbedingt zu verstehen. Gerade in den letzten Monaten habe ich als Familie, in der nächsten Verwandtschaft, einiges erlebt, das ich nicht verstehe. Und ich sage, Gott, warum? Und dann ist es für mich immer wieder wichtig gewesen, zu sagen, Jesus, ich komme in deine Gegenwart. Und ich will die Frage nach dem Warum, Wieso, Wozu ablegen. Und dich erkennen, dich lieben. Und nicht wollen zu verstehen, erstrangig. Lass das an dem arbeiten. Wir werden an den Punkt kommen, wo wir Gott nicht verstehen. Dann lass ihn erkennen. Seine Gegenwart kommen, miteinander. Darum ist der Gottesdienst so wichtig hier, am Sonntagmorgen. Darf man gemeinsam vor den Jesus kommen, die Beziehung eintreten, im Lobpreis ihn anbeten. Auch dann, wenn es nicht unbedingt danach ist. Das ist entscheidend. Und ich glaube, das gibt uns Mut, das gibt uns Hoffnung. Amen. Wenn du einen Moment Zeit nehmen, Lobpreisgruppe dürfen gerne vorkommen, wo du dir überlegst, wo stehe ich in meinem Leben mit dem Erkennen von dem Gott? Bin ich immer noch an dem Punkt, wo ich Gott überall möchte verstehen? Oder kann ich das abgeben? Brauche ich vielleicht in meinem Leben eine Entscheidung und ich sage, ich brauche einen Ratgeber, gute Ratgeber? Oder muss ich Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht mehrheitstauglich ist? Lass das im Moment vor dem Gott sein und dann das Abschlusslied noch abschliessen. Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen zu dir kommen. Ich danke dir, dass du uns kennst. Und dass du uns auch nicht verurteilst, dort, wo wir es nicht geschafft haben, in deine Gegenwart zu kommen und dich zu ehren und dich zu erkennen. Dort, wo wir zuerst nicht verstehen wollen. Danke, dass du da uns einfach ablehnst und mit uns einen Weg gehst. Und uns hilfst, immer mehr die Erkenntnis von dir hineinzuwachsen. Dich zu lieben, dich zu vertrauen, uns 100% dir herzugeben. Du bist so ein liebender, guter Gott. Amen.